Tagesdosis.
Die Quadratur der Kriegs- und Propagandalügen und die tödliche Doppelmoral von Politik und Mainstream. Ein Kommentar von Bodo Schickentanz. Der im wahrsten Sinne des Wortes berühmt-berüchtigte Freitag der 13. hat im Jahre des Herrn 2025 eine weitere unheilvolle Gewichtung bekommen mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Netanjahus. Auch diese Betonung seiner Personalie wähle ich bewusst auf den Iran und sein inzwischen schon legendäres Atomprogramm, welches vermeintlich einen Präventivschlag nötig machte, so die einhellige Meinung in weiten Teilen der Politik und dem sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalismus, denn dort herrscht unisono Einigkeit, wer die Guten und wer die Bösen sind. Erinnern Sie sich noch an den War on Terror, liebe Zuhörer? Dieser Krieg, der seine Ursache hatte, in dem Anschlag gegen das World Trade Center in New York, das Pentagon in Washington und einem Acker bei Shanksville am 11. September 2001. Ein Datum, das damit mindestens so bedeutungsschwanger geworden ist wie Freitag der 13. Oktober 1307, als Philipp der Schöne von Frankreich die Tempelritter entmachtet hat. Und nun haben wir Freitag, den 13. Juni 2025, der in die Geschichte eingehen wird als der Tag, an dem, was genau geschah. Das ist die spannende Frage, die ich in meiner Tagesdosis hier bei Apolut behandeln werde. Und wieder eine schier unlösbare Aufgabe für mich und ein harter Ritt für Sie, meine lieben Zuhörer, so viel kann ich schon mal vorab versprechen. Ich beanspruche für mich voller Stolz, auf jeden Fall ein Querdenker zu sein, was bei der Thematik Nahe Osten absolut notwendig ist. Die sogenannten selbsternannten Qualitätsmedien haben Querdenken zu einem negativ aufgeladenen Begriff herabgewürdigt, der im Grunde mal genau das Gegenteil aussagte, und es tut absolut Not, genau das zu revidieren, denn die Bewegung, die man zum Anlass genommen hat, diese Umdeutung vorzunehmen, war und ist eine Bewegung, die meine Hochachtung hat und ich sogar die Ehre hatte, dort mal als Redner zu Gast zu sein. Und meine damalige Rede sogar etwas mit dem zu tun hat, was mit der aktuellen Lage zwischen Israel und Iran erneut zutage tritt, was die Mainstream-Medien angeht. Es herrscht wieder einmal Krieg im Nahen Osten, und dieser Krieg sticht nicht nur durch sein Anfangsdatum hervor, sondern auch durch seine Bedeutung in Bezug auf alle Kriege, die in dieser Region schon seit 1948 toben, eben seitdem sich in jenem Jahr der Staat Israel gegründet hat, was sofort einen Krieg auslöste. Und dieser Krieg ist genau der, welcher gerade aktuell wieder aus seinem Ruhezustand erwacht ist. Man könnte ihn den wohl längsten Wiedergängerkrieg nennen, denn es geht damals wie heute um exakt dasselbe Problem, nämlich das Existenzrecht Israels, nicht mehr und nicht weniger. So wie viele meiner Kollegen hier bei Apolut, die zur aktuellen Lage in Nahost berichten, habe auch ich erst kürzlich einen Beitrag verfasst mit dem bezeichnenden Titel »Tadel für das gelobte Land«, den ich hier nun quasi fortsetze. Und so viel vorweg, mein Tadel wird diesmal noch härter ausfallen als beim letzten Mal, was der neuen Situation geschuldet ist, die nun eingetreten ist. Das gelobte Land Israel auf Geheiß seines derzeitigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beginnt den nun inzwischen schon dritten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg seit Oktober 2023. Und das, während man immer noch bei dem Angriff auf Gaza darüber streitet, ob es denn ein völkerrechtswidriger Angriff ist. Was beim Angriff auf den Gazastreifen noch als Auslegungssache angesehen werden kann, nach bisherigem Erkenntnisstand, denn dieser Krieg läuft ja immer noch weiter, aufgrund des angeführten Kriegsgrundes, in diesem Fall der schreckliche Terrorakt der Hamas am 7. Oktober 2023, das sah schon beim zweiten Angriff ganz und gar anders aus. Vermutlich wurde dieser eindeutig völkerrechtswidrige Angriff auf Syrien deshalb von unserem sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalismus so weggekuschelt, denn das israelische Militär drang mit einem Vorstoß gegen jedes Recht in den Luftraum Syriens ein und vernichtete dabei fast komplett alle militärischen Anlagen und Kriegsgeräte der Syrer mit absolut präzisen Luftschlägen, die lange zuvor schon ins Detail ausgetüftelt waren, bis sich durch den politischen Umsturz in Syrien und im Schatten der Aufmerksamkeit des Machtwechsels in Damaskus die Möglichkeit bot, diese gezielte Aktion abzuspulen. Es ist schon auffällig, wenn man mal zurückblickt, wie oft Israel die Momente nutzt, in denen die Aufmerksamkeit der Welt auf andere Krisenherde fokussiert war und man im Aufmerksamkeitsschatten Militäraktionen durchführt, die auch alle minutiös geplant, meist schon etliche Jahre in den Schubladen des israelischen Verteidigungsministeriums auf ihre Umsetzung warten. Was die berechtigte Frage aufwerfen sollte, ob man überhaupt noch von einem Verteidigungsministerium sprechen kann oder ob die klassische Bezeichnung Kriegsministerium nicht zutreffender wäre. Spätestens seit dem 13. Juni 2025 sollte das schon fast eine rhetorische Frage sein. Oder wie sehen Sie das, verehrte Zuhörer? Im Fall des Syrien-Angriffs brauchte man somit auch gar nicht die lästige Frage in der Mainstream-Presse beantworten, welche Legitimation dieser Angriff hatte. Was ja auch im Grunde fast überflüssig ist, denn dann kommt im Zweifel immer dieselbe, abgedroschene Blanko-Legitimation, nämlich das Existenzrecht Israels und das daraus resultierende Selbstverteidigungsrecht des gelobten Landes. Und sollte doch jemand zum Beispiel in der UNO dies ernsthaft in Frage zu ziehen versuchen und eine wie auch immer geartete Resolution einbringen, dann kommen die USA und legen ihr Veto ein und der Spuk ist rum. So geht das schon seit Jahrzehnten, was unter anderem der von mir geschätzte Professor Jeffrey Sachs zu genau dem Grund erklärt, warum der Nahe Osten keinen Frieden findet. Sachs sagt dazu derzeit überall und allenthalben Folgendes, hier zwei repräsentative Zitate zum Thema Internationales und Völkerrecht, Zitat. Ich möchte, dass der Rest der Welt den Vereinigten Staaten sagt, ihr seid nicht Israel, ihr seid das Hindernis für Frieden, das einzige verbleibende Hindernis. Denn dafür brauchen wir nicht die Zustimmung Israels. Warum sollte Israel ein Veto gegen einen Staat Palästina bekommen? Natürlich verfügt es nach internationalem Recht über kein Veto, doch ihr, die Vereinigten Staaten, nutzt dieses Veto. Zitat Ende. Und hier erörtert Sachs das Problem aus einem anderen Blickwinkel, ergänzend zum ersten Zitat, und sagt, Zitat, meiner Ansicht nach ist es daher höchste Zeit, dass der UN-Sicherheitsrat seine Beschlüsse durchsetzt, indem er eine gerechte und dauerhafte Lösung umsetzt, die sowohl im Interesse Israels als auch Palästinas liegt, anstatt zuzulassen, dass Hardliner auf beiden Seiten das Mandat dieses Rates ignorieren, wodurch der Weltfrieden bedroht ist. Zitat Ende. Bitte verzeihen Sie mir meine vermeintliche Vorliebe für Jeffrey Sachs, denn es gibt viele andere kompetente Stimmen, die hierzu genauso Gutes wie Zutreffendes sagen. Ich bewundere Sachs einfach, weil er sich schon seit geraumer Zeit die Mühe macht, seine Kompetenz und sein wirkliches Insiderwissen sprichwörtlich in die Welt zu tragen. Und nachdem am 13. Juni der Angriff begann, saß Sachs sichtlich erschüttert bei Judge Napolitano in dessen YouTube-Kanal und es war so schmerzhaft, ihn dort zu sehen, denn er rang an einer Stelle fast mit den Tränen, was ich, wie wir alle in den freien Medien, so gut nachvollziehen können. Denn entgegen der Annahme, die man uns oft unterstellt, es würde uns darum gehen, Recht zu haben, um uns darüber Genugtuung zu verschaffen, kann ich Ihnen, liebe Zuhörer, hier an dieser Stelle mal ganz klar sagen, dass dem ganz und gar nicht so ist. Genau wie Sachs plagt auch uns das, was man in der Psychologie als Cassandra-Syndrom bezeichnet. Denn bitte glauben Sie mir, dass ich hier mal stellvertretend für alle Kollegen sage, dass wir wirklich immer viel lieber Unrecht hätten mit dem, was wir aus unseren Analysen und Recherchen schließen. Und bei Jeffrey Sachs ist das, ob seiner Nähe zu all diesen Dingen, bei besagtem Schaltgespräch so greifbar, wie sehr ihn dieses Syndrom plagt und wie sehr er dann seine Ohnmacht vor Augen geführt bekommt, trotz seines unermüdlichen Engagements. Aber mal abgesehen von dem Aspekt, den ich hier mittels Jeffrey Sachs über die Rampe getragen habe, gibt es noch einen tonnenschwer gewichtigen Aspekt, zu dem allein wir freien Medien uns zu äußern wagen. Denn dieser Aspekt, wenn er denn von einem klugen, übereifrigen Journalisten in den sogenannten selbsternannten Qualitäts-Mainstream-Medien aufgegriffen würde, würde ihn postwendend den Arbeitsplatz kosten und hier bei uns in Deutschland käme das Kündigungsschreiben sogar an eine Keule gebunden, mittels der Überbringer der Nachricht jenen mutigen Journalisten ungespitzt in den Boden rammen würde, da das allen Journalisten im Mainstream blüht, denn die Propaganda-Atomwaffe der sogenannten Antisemitismuskeule nach Hendrik M. Broder ist, genau wie die Atombombe, eine absolute Abschreckungswaffe, die auch genauso effektiv funktioniert wie ihr Megatonnen-TNT-Äquivalent. Und genau darum kommt Israel auch immer und immer wieder mit all seinen Kriegen durch. Egal wie unverhältnismäßig sie sind oder wie absurd die Gründe erscheinen, mit denen Israel sein Selbstverteidigungsrecht legitimiert und dieses gleich auch praktisch durchsetzt. Gaza ist bekannt, Syrien fiel, mangels medialer Aufmerksamkeit, unter den Tisch und nun kommt der Iran dran und auch hier packt Netanyahu ein Argument als Begründung des Angriffs aus, das schon einen über 20-jährigen langen Bart hat und aus der Frühphase des War on Terror stammt, das allseits bekannte iranische Atomwaffenprogramm. Netanyahu führte in seiner Ansprache zum Beginn des Angriffs auf den Iran, der den heroischen Namen Rising Lion bekam, Folgendes aus, Zitat: Vor wenigen Augenblicken hat Israel die Operation Rising Lion eingeleitet, eine gezielte Militäroperation, um die Bedrohung Israels durch den Iran abzuwehren. Seit Jahrzehnten fordern die Tyrannen in Teheran unverhohlen die Vernichtung Israels. Sie haben ihre genozidale Rhetorik mit einem Programm zur Entwicklung von Atomwaffen untermauert. In den letzten Jahren hat der Iran genug hoch angereichertes Uran für 9 Atombomben produziert. Vor 80 Jahren wurde das jüdische Volk Opfer eines Holocaust, der vom Naziregime verübt wurde. Heute weigert sich der jüdische Staat, Opfer eines nuklearen Holocaust zu werden, der vom iranischen Regime verübt wird. Es ist die schwierigste Entscheidung eines Staatschefs, eine Gefahr abzuwenden, bevor sie vollständig materialisiert hat. Wir haben aus der Geschichte gelernt, nie wieder. Zitat Ende. Damit sinken im sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalismus schon alle präventiv, pathetisch, ehrfurchtsvoll und im Angesicht der historischen Verantwortung reflexartig auf die Knie, und die Berichterstattung ist dementsprechend durch alle Sender, Kanäle und Gazetten, soweit das Auge reicht, und dadurch bestätigt, befällt auch fast alle deutschen Politiker eine Knieschwäche, die sich übergangslos in der Wirbelsäule fortsetzt und man am liebsten gleich noch mehr Waffen liefern möchte, als man das ohnehin schon tut. Denn wenn der Begriff Holocaust ins Spiel kommt, dann ist alles gesagt, was zu sagen ist. Und damit kann man sogar mit einer rot-grünen Regierung die Deutschen in den ersten Waffengang nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hineinlügen, wie sich schlussendlich herausgestellt hat. Aber wenn es darum geht, einen neuen Holocaust zu verhindern, dann sind wir Deutschen sofort Gewehr bei Fuß. So geschehen 1999 im sogenannten Kosovo-Krieg. Womit wir zum harten bzw. heißen Kern meiner Tagesdosis kommen, nämlich dem, was der sogenannte selbsternannte Qualitätsjournalismus mittels der CIA-PR-Wunderwaffe, dem Kampfbegriff Verschwörungstheorie, blitzartig vom Tisch zu wischen vermag, obschon sich diese Vermutung, Theorie, an etwas orientiert, das einen so direkten Zusammenhang zum 2003 stattgefundenen Irakkrieg hat, dass man wirklich die drei berühmten Affen in Personalunion sein muss, um sich daran nicht zu erinnern und die Parallele zu sehen, die so aufdringlich ist wie ein Exhibitionist im Stadtpark. Sie erinnern sich noch an meinen Korrekturvorschlag für einen bekannten Ausspruch, der absolut wahr ist, nur richtigerweise lauten müsste: Die Grundvoraussetzung für jeden Krieg ist die Lüge, denn der Angreifer will niemals als boshafter Aggressor dastehen und das gelobte Land schon mal dreimal nicht, also das olle iranische Atomwaffenargument rausgekramt und ab in den Krieg. Politik nickt ab, Qualitätsmainstream nickt ab und schon hat der Staat Israel jedes Recht, das zu tun, was die Russen definitiv nicht dürfen, sprich sich gegen eine noch nicht vorhandene Bedrohung durch Atomwaffen, im russischen Fall mit der Ukraine, die Atomwaffen der NATO präventiv zu wehren. Aber Israel darf. Israel darf im Grunde alles. Angriffskrieg, Flächenbombardement, Genozid, Völkerrecht hin oder her. Zur Not kommt das Veto der USA und ab dafür. Seit Jahrzehnten und seit dem 11. September 2001 sowieso, denn der War on Terror ist erst dann vorbei, wenn... So, jetzt alle, die im Mainstream beheimatet sind, gut festhalten, wenn die Liste der 7 Länder abgearbeitet ist, die im Rahmen des War on Terror zur Achse des Bösen erklärt worden sind. Sie erinnern sich gewiss an George W. Bush in alter Cowboy-Manier, Zitat: Entweder ihr seid auf unserer Seite oder auf der Seite der Terroristen. Zitat Ende. Dead or alive, ganz egal, wer nicht bei 3 auf dem Baum ist, fängt sich eine Kugel ein. Jeha! Aber wissen Sie auch, von wem die Liste stammt? Nun, auch das habe ich zum ersten Mal von Professor Jeffrey Sachs gehört, in seinem Vortrag im EU-Parlament auf Einladung des BSW-EU-Abgeordneten Michael von der Schulenburg. Das war nämlich mitnichten George Mission Accomplished Bush der Jüngere, sondern, ich hoffe, Sie sitzen gut, liebe Zuhörer, diese Liste stammt von dem Häuptling der israelischen Zionisten höchst selbst, nämlich von niemand Geringerem als Benjamin Bibi Netanyahu. Und jetzt dürfen Sie noch mal raten, auf wessen Mist die irakischen Massenvernichtungswaffen gewachsen sind, die es nie gab. Ich denke, Sie schaffen das ohne Telefonjoker, liebe Zuhörer. Und damit können Sie schon mal etwas, was unsere selbsternannten sogenannten Qualitätsjournalisten nicht können. Und noch weniger dürfen. Nämlich 2 und 2 zusammenzählen. Denn was ist denn, wenn die ketzerischste Frage aller Fragen, die es zu beantworten gilt, am Ende doch die ist, die keiner sich traut zu stellen, außer wir Schwurbler hier in den freien Medien, weil das ja astreiner Verschwörungsmythos wäre, nämlich, Trommelwirbel, was, wenn die iranische Atombombenentwicklung genauso ein Humbug ist wie die irakischen Massenvernichtungswaffen? Darf ich zum Abschluss meines Beitrags jemanden zitieren, der das aus erster Hand hat, nämlich die amtierende Geheimdienstkoordinatorin und ehemalige Demokratin Tulsi Gabbard, die derzeit in der Trump-Administration ihren Dienst tut und ich finde, sie macht das ganz großartig. Zitat: Die nachrichtendienstliche Gemeinschaft stuft weiterhin ein, dass der Iran keine Atomwaffe entwickelt und der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei hat das Atomwaffenprogramm, das er 2003 eingestellt hat, nicht wieder autorisiert. Die nachrichtendienstliche Gemeinschaft überwacht, ob Teheran beschließt, es wieder zu autorisieren. Zitat Ende. Also ich finde, in Anbetracht dieser Aussage, die ich für absolut integer und fundiert halte, lasse ich mich jetzt mal zu etwas hinreißen, was sich im sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalismus niemand trauen würde, nämlich dazu eine knallharte Aussage zum israelischen Krieg gegen den Iran. Sollte sich bestätigen, dass Bibi uns in der Causa Iran wissentlich und willentlich belogen hat, was sich geradezu als Verdacht aufdrängt, dann setzt diesen Punkt an die erste Stelle zu allen schon vorhandenen Anklagepunkten, die ohnehin schon vorliegen, und ich würde es begrüßen, dass jedes Land, das sich an internationales und Völkerrecht gebunden und ihm verpflichtet fühlt, sollte Benjamin Netanyahu ihr Land betreten, ihn sofort zu verhaften und nach Den Haag zu überstellen, um ihm einen öffentlichen und fairen Prozess zu machen, sowie alle, die unmittelbar mit dieser Anklage in Verbindung stehen und sie mit angeschoben und umgesetzt haben. Denn solange dies nicht geschieht, ist das rein moralische Existenzrecht Israels gefährdet, das ohnehin nur noch an einem seidenen Faden hängt, nach allen Ereignissen der letzten Jahre, allen Kriegen, allen Massenmorden, allen Zerstörungen. Das wiederum trägt dazu bei, dass man es schon sehr wohlwollend betrachten muss, um nicht gleich ein Urteil über Israel zu fällen, dessen moralische Integrität massiv Schaden genommen hat, und zwar durch das ganze zionistische Konzept, das dem Staat Israel schon seit seiner Gründung zugrunde liegt und mit dem die radikalen Zionisten den gesamten Nahen Osten seit 1948 terrorisieren. Das muss endlich ein Ende haben und eine unvoreingenommene, sachliche und fundierte Kritik an Israel ist nicht nur nötig, sondern geradezu geboten und das ohne Zensur und ohne verschämte politische Korrektheit. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.